Click and Rush Episode DD Episode Deadline Day, deshalb am Mittwoch und nicht am Dienstag. Was aber gleich bleibt, sind eure Hosts. Ich bin @UliHebel auf Twitter.
Und ich bin @JoachimHebel auf Twitter und auf Instagram auch manchmal.
Also ich entschuldige mich jetzt nicht, dass wir einen Tag zu spät sind, weil wir nicht zu spät sind, sondern es ist natürlich selbstverständlich so gewollt, weil es sinnvoll ist, abzuwarten, was am Deadline Day passiert. Und ich glaube, das können wir schon mal vorne dran setzen. Das war ein Deadline Day der besonderen Art. Sowieso ein Transferfenster, glaube ich, das uns eine Zeit lang in Erinnerung bleiben wird. Aber auch am Deadline Day ist nochmal einiges passiert, ganz entgegen zum letzten, den wir besprochen hatten, wo es gegenteilig langweilig war.
Ja, gestern war schon noch ein bisschen was los. Ich war bei Sky im Studio und die eine oder andere Überraschung war noch da. Und natürlich auch großes Click-and-Rush-Klassentreffen mit Chris McCarthy, der, den ihr ja auch kennt, der dann auch noch zugeschaltet worden ist. Also da gab es ein großes Revival.
Ist jetzt gar nicht so einfach, das alles aufzuarbeiten. Ich glaube, es ist jetzt auch nicht podcast-kompatibel, wenn wir jeden einzelnen Deal durchgehen, sodass wir wahrscheinlich so hergehen sollten, wie wir es immer machen und eigentlich Gewinner und Verlierer küren. Und da geht es jetzt nicht ausschließlich um den Deadline Day, wenngleich die Transfers da sicherlich mit reinspielen werden, sondern es geht darum, dass wir mal schauen, wer in der Transferperiode unserer Meinung nach sich am besten verstärkt hat oder zumindest am besten gehandelt hat. Muss ja nicht immer alles mit einhergehen. Kleiner Spoiler, da werden wir dann bei einem Team speziell vielleicht drauf eingehen. Wenn ich dich jetzt frage, wer ist das Team, das den besten Job gemacht hat, wer fällt dir direkt ein?
Ja, ich denke, dass Manchester United einem schon einfallen muss. Also ich meine, mit Ronaldo, mit Sancho, mit Varane, die drei Spieler zu bekommen. Ja, wir haben natürlich immer noch das Thema, dass wir sagen, dass ein Sechser fehlt, für, unserer Meinung nach. Ich weiß gar nicht, ob United das selbst so erkannt hat, weil da ja dann irgendwann mal wirklich die Angebote weniger geworden sind. Aber ich denke, also für mich ist das schon, das muss man schon sagen, es ist gutes Business. Also gerade von den Namen her natürlich logisch, aber wenn du Varane und Sancho bekommen kannst und auch noch für das Geld jeweils, muss man schon sagen, war das gutes Business.
Das ist die zweite Änderung auch, jetzt im Vergleich zur letzten Revue des Deadline Day, da haben wir noch geschimpft, dass sie nichts machen und jetzt machen sie es richtig gut. Und wie du es eben sagst, also ich erweitere es jetzt mal weg vom Sechser zum zentralen Mittelfeldspieler. Angeblich soll ja Saul auch innen angeboten worden sein und United hat aber dankend abgewinkt, also erstaunlicherweise. Vielleicht haben sie einfach da keinen Bedarf erkannt oder so. Aber ansonsten muss man natürlich schon sagen, Sancho eben jetzt die letzten Transferperiode, den letzten Sommer, also auch Winter nicht bekommen. Warum auch immer, jetzt sogar mit einer kleinen Einsparung im Vergleich zu damals bekommen. Er hat noch ein Jahr lang Spielpraxis gehabt, sich durch ein kleines krisenhaftes Tal gearbeitet. Also glaube ich, kann man nichts Schlechtes drüber sagen. Plus deine Offensive aufgepolstert, dann Varane, habe ich euch auch schon gesagt, ich bin jetzt nicht sein hundertprozentig größter Fan. Also ich verorte den noch nicht in der absoluten Weltklasse. Es gibt aber auch keinen besseren im Moment, was einfach so eine, oder zumindest keinen, der available ist. Ich glaube grundsätzlich, dass es schon mal bessere Innenverteidiger auf der Welt gab. Mag vielleicht auch am Transit zur Fünferkette liegen und den anderen Anforderungsprofilen. Und klar, Cristiano Ronaldo, ich glaube, dem sollten wir auch im Podcast nochmal wenigstens eine kleine Strecke widmen. Wir werden es nicht in der kompletten Ausführlichkeit tun. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, ist auch hochgeladen auf IGTV, also der Videoplattform, nenne ich es jetzt einfach mal von Instagram, da haben wir uns eine gute Stunde lang zu einem Live mit Fragen von euch auch zusammengesetzt, um das dann etwas en Detail größer einzuordnen, aber eine kleine Strecke soll er hier auch bekommen. Vielleicht einfach nur mal grundsätzlich, gibt ja durchaus Diskussionen, ist das gut oder schlecht, dass er jetzt da ist. Und ich glaube, da haben wir beide eine ziemlich deutliche Meinung.
Ja, also ich meine, wenn du, das ist das, was ich gestern als Conclusio gesagt habe im Studio, ich mache es hier jetzt gleich als absoluter Disclaimer. Wenn du den bekommen kannst, dann musst du es machen. Also das steht mal über allem. Wenn du Cristiano Ronaldo bekommen kannst, musst du es machen. Egal welcher Verein auf der Welt du bist. Wenn du Manchester United bist, dann erst recht. Also das musst du auf jeden Fall versuchen. Dann haben wir das auch schon durchgesprochen. Er wird diesem Team etwas geben, allein schon von dieser Mentalität. Wenn der auf dem Trainingsplatz, der wird seine Extraschichten schieben, der ist der Erste, der kommt, der Letzte, der geht. Ich glaube nicht, dass ein Mason Greenwood dann sagt, ich gehe nach Hause. Das heißt, er wird dort in Sachen Mentalität was mitbringen, er wird auch etwas mitbringen auf dem Trainingsplatz, aber auch diese Siegermentalität. Er hat alles gewonnen, er gibt trotzdem noch immer Gas, er wird einfach ganz, also der will auch kommen, um zu gewinnen. das wird jedem einzelnen Spieler dort irgendwie weiterhelfen. Und dementsprechend glaube ich, dass es ein absoluter No-Brainer ist, diesen Spieler zu verpflichten. Ja, weil gestern bei Twitter eine Dame mich angeschrieben hat. Ja, nicht alles ist gut, was Cristiano Ronaldo in seinem Leben jemals gemacht hat. Gibt diverse Anklagen gegen ihn oder diverse Vorwürfe gegen ihn. Steuerhinterziehung angeblich, was ist der richtige Begriff? Ist es Vergewaltigung, weiß ich gar nicht, oder Missbrauch? Ich glaube, Vergewaltigung, glaube ich, ist der Vorwurf. Auf jeden Fall, das sind natürlich Dinge, die wir da, also wer da uns unterstellen möchte, dass wir das als Vorbild sehen, das ist ja wohl absolut, also das ist ja wohl absolut logisch, dass das nicht gemeint ist und auch niemals war, sondern er ist sportlich mit Sicherheit ein Vorbild, darüber glaube ich, brauchen wir nicht diskutieren, dass jeder Spieler, der neben einem Cristiano Ronaldo spielen kann, etwas rauszieht. Abseits des Feldes haben wir das ja nie bewertet, das steht uns glaube ich auch nicht zu.
Ja, und das würden wir dann auch tun, also um Himmels Willen, ich möchte das Thema eigentlich so schnell wie möglich abschließen. Erstens gilt die Unschuldsvermutung, es gilt aber auch die Vermutung, dass Frauen nicht einfach irgendeinen Quatsch erzählen. Und das ist immer eine ganz, ganz schwierige Sache. Das ist auch überhaupt gar nicht unser Thema. Nichtsdestotrotz, also lass uns wirklich ganz schnell zurück zum Sportlichen gehen. Ich glaube, das Potenzial, dass das ein Flop wird, ist quasi nicht da. Und selbst wenn, dann hast du 15 Millionen bezahlt. Okay, klar, für 2 Jahre, aber es ist auch eine überschaubare Laufzeit. Plus eine Option, die du ja hast, hättest du dann einen Spieler verpflichtet, der okay, nicht mehr der Allerjüngste ist, der sicherlich auch nicht mehr die komplette Range bringen kann von dem, was er mal vor 5, 6, 7 Jahren gebracht hat, okay, aber der wird dir mit seiner Einstellung, wie du es gesagt hast, auch mit dem, was er ja auch an Spiel-Cleverness mitbringt, einen Spot befüllen, bei dem du noch Probleme hast, wo du sicherlich auch Verletzungssorgen hier und da hast oder hattest. Und er wird Junge anleiten, er wird kein Flop werden können. Und jetzt mal ganz losgelöst von all dem, wenn wir nochmal ganz kurz das Sportliche verlassen, rein aus marketingtechnischer Sicht, ja, was glaubt ihr denn, wie viele Trikots United verkauft und welche Schlagzeilen die generieren, was bei denen alles zusammenbricht? Ich glaube, also Refinanzierung ist ja immer schwierig, das 1:1 auszurechnen, aber wenn es so etwas gibt wie Refinanzierung, dann ist es wahrscheinlich jetzt schon durch, das Ding.
Ja, vor allem den Nostalgiefaktor, dann glaube ich, können wir es wirklich abschließen. Also United hat Ewigkeiten von der Vergangenheit gelebt und das ist immer so ein bisschen über dem Verein geschwebt, so hat man das Gefühl gehabt. Und jetzt ist es schon so ein klein wenig diese Connection wieder zwischen der alten Zeit und der neuen Zeit, was diesem Verein vielleicht nochmal helfen kann. Eben nicht nur zu denken, wir waren mal gut, sondern vielleicht auch so das letzte Prozent rauszuholen, hey, warte, vielleicht können wir auch wieder gut sein. Ich glaube, dass das auch nochmal hilft.
Mehr noch, wir müssen. Das ist, glaube ich, das, was sie am meisten brauchen. Weil das ist jetzt, so habe ich es auch getwittert, klares Statement in Richtung, es ist jetzt an der Zeit. Alles vorbei, zweite Plätze sind nicht mehr gut genug, so wie man es mal gelernt hat von Manchester United und das Sir Alex Ferguson. Mich hat es auch sehr gewundert, dass einige Anhängerinnen und Anhänger irgendwie einverstanden schienen mit einem Europa-League-Finale, aber nicht dem Sieg. Das fand ich ganz komisch. Nochmal, wenn es euch wirklich en Detail interessiert, auch wie wir es sportlich einschätzen, wie es aussehen könnte, was das für Folgen hat für X und Y und auch was dann ansonsten noch dran hing an diesem Deal, weil es war ja City auch durchaus mal in der Verlosung angeblich zumindest ihn zu bekommen, dann schaut euch das entsprechende Video auf IGTV an, wenn ihr Click and Rush Ronaldo eingibt, glaube ich, müsstet ihr es finden. So ist zumindest der Test, den ich mal ganz knapp gemacht habe, weil ich mir nicht sicher war, ob es Tatsache hochgeladen ist, aber das ist der Fall. Da könnt ihr euch in der Stunde das Ganze nochmal reinziehen. Also der eine Sieger ist Manchester United. Auch, das muss man auch nochmal anfügen, vielleicht weil sie Daniel James verkauft haben und also hätte man vielleicht auch behalten können. Der ist grundsätzlich, glaube ich, nicht gut genug für Manchester United, aber hat natürlich hat etwas, nämlich Schnelligkeit und vielleicht hätte man die für 5 bis 10 Minuten in einer gewissen Position mal brauchen können. Andererseits, wenn du so viel Geld dafür kriegst, und das muss man ja glaube ich auch nochmal rausstellen, das haben andere Clubs nicht geschafft. Sie haben einen Ersatzspieler für viel, viel Geld verkauft.
Ja, also absolut. Das ist ein Spieler, ich glaube Gary Neville, ich zitiere ihn da immer wieder, der hat es eigentlich mal auf den Punkt gebracht, das ist ein sehr guter Ersatzspieler, der hilft dir mit Sicherheit weiter, wenn du ihn von der Bank bringen kannst, wenn du ihn vielleicht auch in einem EFL-Cup-Spiel bringen kannst für United. Und dann ist es aber auch gut. Also der wird nie Stammmaterial sein, das hat man jetzt am Wochenende wieder gesehen. Nicht, dass er es nicht versuchen würde, er hat es versucht, er ist auch wirklich jemand, der sehr eifrig ist, der sehr fleißig ist, was man so mehr, ich glaube auch, wenn man den so sieht, wie der sich bewegt und wie der auch mit den Mitspielern interagiert, der will schon, aber es reicht einfach auf dem Niveau nicht, das United ganz gern hätte, gerade auch so wie United spielt, reicht es einfach nicht und dann glaube ich, tut man ihm einen Gefallen, tut man sich selbst einen Gefallen, wenn man das Geld nimmt, wenig ist es auch nicht. Und man tut Leeds einen großen Gefallen, weil die genauso einen Typ brauchen. Also insgesamt, glaube ich, Win-Win für alle.
Und ihn immer wollten, wenn wir uns nochmal erinnern an, welche Doku war das, wo es vorkam?
Ja, in der Leeds-Doku.
Ich glaube sogar, ja, Take Us Home oder wie es hieß. Ja. Also der schon fast da war und jetzt ist es endlich passiert. Ich glaube, ein weiterer Gewinner, den wir ausweisen müssen, die auch eben in dieser Kaste auch sind, ist Chelsea, weil du hast 2 von 3 Fragen, wenn es die überhaupt gab, aber 2 von 3 Fragen in etwa, hast du beantwortet, nämlich zum einen die allerwichtigste und über den Dingen schwebende des Mittelstürmers in Romelu Lukaku, den du bekommen hast, klarer Wunschspieler Thomas Tuchels, dann hast du jetzt am Deadline-Day noch etwas unverhofft Saul bekommen, wenn es da noch ein Areal gab, wo du noch nachbessern musstest, weil du vielleicht Verletzungssorgen hast, dann hast du jetzt einen nicht nur adäquaten Ersatz geholt, sondern jemanden, der dir nochmal eine andere Dimension sogar gibt. Du hast, glaube ich, wahnsinnig kühles Mittelfeld, die mit lauter Enforcern, die alle Dinge immer durchbringen. Also da kann man, glaube ich, nur sehr zufrieden sein. Okay, klar, was fehlt, und das ist dann auch eine Analogie zu United, ist vielleicht, dass du dein zweiten, dritten Wunschspieler, wie auch immer, in Koundé nicht bekommen hast. Wenngleich, ich meine, das ist immerhin, wir sprechen von der besten Defensive in der Tuchel-Tabelle, dann ist es halt so. Dann hast du jetzt vielleicht das spielerische Element nicht mit dabei, aber du bist, glaube ich, nach wie vor zu nennen als Gewinner.
Ja, vor allem, also ich meine, das ist ja wahrscheinlich einfach mittelfristig mit Sicherheit ein Verlust, kurzfristig jetzt nicht. Das ist ein Spieler, der jetzt auch nicht unbedingt über die Physis kommt, sondern eher übers Auge, über die Cleverness. Einer wie er müsste sich in die Premier League sowieso eingewöhnen. Ich glaube, das hätte er sowieso noch mal ein halbes Jahr gebraucht, bis man den richtig bringen hätte können. Im Tuchel-System vielleicht schon eher, das kann sein, ja. Aber ich glaube, dass jetzt, also man kriegt es auch anders hin, sagen wir mal so. Aber so ein spielerisches Moment hätte noch gefehlt. Ich bleibe nach wie vor da vorbei. So ein schneller Außen à la Kingsley Coman hätte auch noch ganz gut getan. Aber insgesamt, also das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt, auch so wie Tuchel spielen lässt, nicht unbedingt notwendig. Ich glaube, ich hätte es ganz gern gehabt, einfach für die Vielseitigkeit, um vielleicht auch mal ein anderes System spielen zu können. Aber grundsätzlich ist das absolut 10 von 10. Lukaku zu bekommen, Wunschspieler, genau, das hat gefehlt. Saul Niguez, Better Call Saul, jetzt in London, also besser geht's nicht. Also muss man echt sagen, es ist ein super Deal, vor allem am letzten Tag noch sowas rauszuholen, ist schon super.
Dann auf der Abgangsseite hat es nur Doyen nicht abgegeben. Das ist dann vielleicht genau das, was du jetzt sagst. Du hast identifiziert, dass dir etwas ganz Schnelles über die Außen fehlt. Warum solltest du den abgeben noch dazu? Das haben wir, glaube ich, auch schon mal in einer der ersten Ausgaben gesagt, als Thomas Tuchel damals übernommen hatte. Das Trainerteam sieht etwas in ihm und das tun ja, glaube ich, alle. Und deswegen ist es vielleicht jetzt einfach nicht der richtige Zeitpunkt, was gemacht zu haben. Aber ja, also ich glaube, das ist dann auch gut. Also dann verstehe ich den Verein. In dem Fall ist natürlich immer ein Perspektivenwechsel, den man machen müsste. Aus Callum Hudson-Odoi's Sicht tut es mir vielleicht fast leid, dass er jetzt erstmal eine Ersatzrolle einzunehmen hat. Aus der Vereinsseite würde ich mir auch denken, wir haben hier was Großes vor. Das ist mir eigentlich relativ egal, ob der glücklich ist oder nicht glücklich ist, sondern dann hat er halt die Rolle zu spielen als der Spieler, der 20, 25 Minuten bekommt oder mal ein Pokalspiel gegen einen Drittligisten oder so.
Ja, grundsätzlich ja. Auf der anderen Seite natürlich, du hast komplett recht, würde ich genauso sehen. Trotzdem ist halt irgendwie schade, weil, entweder du gibst ihm die Chance oder du gibst ihm halt nicht. Und das ist halt irgendwie so, ich habe bei Tuchel selten, also ich habe nicht gesehen, dass ihm die Chance zu 100% gegeben hat. Ja, am Anfang schon mal ein Spiel mal reingeworfen, aber nicht durchgezogen.
Ich denke, sie sehen ihn wirklich als Rollenspieler im wahrsten Sinne. Und das ist zwar natürlich ein Luxus-Rollenspieler, aber hey. Warum eigentlich nicht? Also das sind jetzt, glaube ich, die wir jetzt genannt haben an Gewinnern, das sind die offensichtlich zu nennen sind, die auch allen, die zuhören, klar ist, aber, oder sind, ist oder sind?
Sind? Beides.
aber es mag auch noch andere geben, im Übrigen auch Tammy Abraham noch zu nennen auf Abgangsseite, für viel Geld. Ich weiß nicht, ob das, ich finde ihn gar nicht so schlecht, aber ich meine, wenn du Lukaku kriegst und dann noch zumindest die Hälfte rauspressen kannst an Erlösen, dann ist das, glaube ich, jetzt auch nicht so schlecht.
Ja, insgesamt, also ich meine, Abraham, Zuma, Tomori, Zappa Costa, Victor Moses, Bakayoko, Giroud, Emerson, Kennedy, für die haben die insgesamt das eingenommen, was sie für Lukaku bezahlt haben. Also das ist halt wirklich Business. Ja, die Leute haben Ewigkeiten immer geschimpft über diese WhatsApp-Gruppe, der verliehenen Spieler. Aber jetzt sieht man, dass es Sinn macht. Ja, du zahlst natürlich auch immer Gehalt währenddessen, aber es gibt dann auch Rendite irgendwann mal, das muss man schon sagen. Das ist schon ein gutes Business.
Ich würde noch dazu schmeißen, als einer der Gewinner, die jetzt vielleicht nicht so komplett und hundertprozentig naheliegend sind. Und kleiner Spoiler, ich glaube trotzdem nicht, dass es für den Klassenerhalt reichen wird. Ich verstehe trotzdem sehr gut, was Norwich da gemacht hat. Nämlich den Kader komplett nochmal versucht, auf Premier League-Niveau aufzubauen und Richtung Dynamik zu gehen und Richtung Umschalten vor allen Dingen zu gehen. Also weg vom Ballbesitz, der aber nicht funktioniert in der Premier League mit diesem Niveau, auf diesem Niveau. Und das haben sie gemerkt im ersten Jahr. Dann haben sie sich in der zweiten Liga konsolidiert, auch finanziell konsolidiert. Supporterinnen, Supporter haben es ja gehört von Daniel Farke auch, wie er das einschätzt. Und jetzt dann trotzdem nochmal richtig gutes Business gemacht. Am Deadline Day selbst nochmal Kabak nachgeschoben für ja eine staatliche Leihgebühr. Aber wenn man das Ganze dann inklusive einer, glaube ich, Klausel von 10 Millionen Pfund, was ich jetzt gelesen hatte, fix machen könnte, dann hast du einen der talentiertesten Jungs, der vielleicht dann trotzdem nicht übers Jahr hinaus bei dir spielen wird, den du aber dann Minimum zum gleichen Geld weiterverkaufen kannst, 100%, weil ich immer noch glaube, dass das ein guter Mann sein kann. Also ich bin fast rundum glücklich mit dem, was Norwich gemacht hat.
Ja, absolut. Haben wir schon gesagt. Da ist Geld einfach nicht so mega da gewesen. Jetzt auf einmal können sie ein bisschen was machen und haben sich das auf gutem Niveau gemacht. Ich muss sagen, wer mir gestern noch aufgefallen ist, ist, mir gefällt Leicester, was die gemacht haben, ehrlich gesagt. Wenn du siehst, mit Batson Daka, mit Soumaré, dann aber auch mit Westergaard, mit Ryan Bertrand und mit Ademola Lookman. Das hieß ja immer, sie brauchen einen, also mein Punkt war das auch immer, sie brauchen einen Außenspieler, sie brauchen Schnelligkeit, und das haben sie gestern komplett getan. Also haben wirklich mit Lookman jemanden noch geholt, einen Außenspieler, den sie gebraucht haben. Ob rechts oder links, ist dem, glaube ich, egal. Das, glaube ich, war auch nochmal sehr, sehr gutes Business, da jemanden hinzugefügt zu haben. Ich habe nie verstanden, warum sie das nicht eher angegangen sind. Und das ist, das finde ich, ist nochmal super. Also insgesamt, das sind 5 Neuzugänge, die alle wirklich weiterhelfen auf ihre Art und Weise und nicht mal richtig teuer, finde ich, ist super, super, super Business.
Ich mag auch noch West Ham unbedingt nennen, die, glaube ich, also vielleicht nochmal auch da, ganz grundsätzlich, das ist in dem Fenster nochmal aufgefallen. Die Teams, insbesondere in der Premier League, aber gilt auch europaweit, vielleicht mit der Ausnahme der Bundesliga, wo ich mich ein paar Mal brutal gewundert habe, aber die Teams sind sehr viel cleverer geworden und neigen offensichtlich nicht mehr dazu, so sehr Moves zu machen, die total verzweifelt sind. Und West Ham, glaube ich, verdient unter all diesen Mannschaften nochmal einen extra Ausweis in Sachen Kreativität. Brighton geht auch in eine ähnliche Richtung. Ich finde, das ist mit das cleverste Recruitment, was es überhaupt gibt, langfristig betrachtet. Die haben Abdelazima geholt, auch wenn sie ihn gleich weiter verpflichten. Super, das hätte ich genauso probiert. Aber West Ham hat auch nochmal, also Dawson in der Innenverteidigung, ich mag den Spieler, aber ich bin nicht sicher, ob er die langfristige Lösung ist. Du holst ja einen Zweikampf-Luftmonster wie Kurt Zuma, den ich irgendwie mag, auch wenn er natürlich seine Limits hat, aber ich mag den Verteidiger. Aber er ist in jedem Fall die bessere Version von Dawson, eigentlich, ja, wenn wir ehrlich sind. Also wenn du vor allen Dingen wenn du ein bisschen die Fehlerhaftigkeit austreiben kannst. Vlašić ist Weltklasse, also das ist ein Deal, den ich total liebe von Moskau. Ich habe den jetzt nicht allzu oft gesehen letzte Saison, aber 1,5 Mal, und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Alex Kroll ist super, also da hat wieder der Thomas Suchek's Sportagentur zugeschlagen. Die gehen mit Tschechien, weil warum auch nicht? Und Kroll hat, glaube ich, auch bei der EM, gezeigt, dass er ein guter ist. Dann hast du Alphonse Areola, der ein Upgrade zu sein scheint, gehabt. Also mag ich. Dann bist du ein paar, also Balbuena zum Beispiel losgeworden, der einfach keine Rolle mehr gespielt hat, Großverdiener war. Anderson vor allen Dingen, ja, von dem du, glaube ich, insgesamt nur 2 Monate bekommen hast. Okay, klar, für einen echt krassen Abfall, logisch, weil, also der hat halt einfach keinen Wert mehr. Da hast du dich vergriffen. Aber das ist das, auch an dem Beispiel kann man nochmal den Kontrast vom alten West Ham zum neuen klar machen. Sie sind cleverer geworden. Die haben auch viel Geld ausgegeben, das ist nicht die Frage, aber ich finde, sehr viel cleverer geworden, und die meinen es echt ernst in Richtung dauerhaft, zumindest bei den sportlichen Top 6 bis 8 drin zu sein.
Ja, da haben es für mich jetzt die letzten 3, 4, 5 Tage rausgerissen. Also nur Areola wäre mir zu wenig gewesen, ehrlich gesagt. Jetzt aber mit Vlašić, mit Zuma und Kral dann nochmal was nachzulegen, das finde ich, ist dann schon nochmal richtig gutes Business. Sie brauchten vorne und im Mittelfeld noch ein bisschen mehr, deswegen insgesamt jetzt gut. Vor einer Woche hätte ich noch gesagt, boah, aber es hätte mich schon gewundert, wenn es dabei geblieben wäre.
Ja, das wäre tatsächlich seltsam gewesen. Ich neige noch dazu, fast Everton mit reinzuschmeißen, aber das ist jetzt nur Overreaction, weil jetzt, die haben ja gar nichts ausgegeben, aber die funktionieren halt alle. Demi Gray, warum auch immer, kann plötzlich wieder was. Dann hat sich Benitez mal wieder Rondon gesichert, den er ja schon ganz nett fand in China, mit ihm zusammengearbeitet. Townsend for free, Stammspieler, also in der Theorie ist das erstmal gut, aber eigentlich ist es natürlich furchtbar. Nichtsdestotrotz, endlich hört es mal auf mit dieser Geldausgeberei für nix und wieder nix. Du bist ein paar echte Lasten im Kader losgeworden. Und das ist auch okay. Also, Bolasi ist endlich weg. Bernard hat nichts gebracht, was du willst. Walcott hat viel Geld verdient. War nicht das, was du wolltest. Die sind alle weg. Insofern, also es ist natürlich nur eine Nennung, damit wir sie drin haben, weil es total kurios ist im Vergleich zu dem, was sie die Vorjahre gemacht haben unter Mushiri.
Aber im Moment
funktionieren sie.
Also das ist das Thema, haben wir gestern schon drüber gesprochen. Ja, Moiskenne ist mit Sicherheit jemand, der, also ich vermute den so, dass der einfach so lange Druck gemacht hat, nach Italien gehen zu dürfen. Juve, dass man einfach nicht mehr anders konnte. Das ist ein Punkt, ich glaube, dem hätte ich klar gemacht, Junge, du bist bei uns und ich will dich unbedingt. Also das, glaube ich, hätte ich wirklich versucht, weil er war bei PSG, hatte eine Phase, die war ja wirklich bahnbrechend, da dachte man wirklich, jetzt hat er es verstanden. Ich hätte den versucht, wenn ich ehrlich bin. Also das wäre mein Typ gewesen, das wäre mein Projekt gewesen, den hätte ich bei Everton versucht einzubauen. Aber finde ich schade, dass es nicht funktioniert. Und ich persönlich muss sagen, das wäre für mich, ja, wie du sagst, Funktionabilität, muss man momentan sagen, ja, okay, die funktionieren momentan. Für mich ist es eher ein Verlierer, wenn ich ehrlich bin. Ja, klar, es funktioniert momentan, aber diese Deals sind für mich einfach wirklich nur Rest der Rampe. Also das ist nicht mit Weitsicht, das ist klar, wie gesagt, billig, da ist was rausgekommen dabei, vielleicht sogar. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass Benitez vielleicht auch mal ein paar Sachen wirklich probieren darf, dass er mal ein bisschen Geld in die Hand bekommt, was probieren darf. Das wäre mein Traum gewesen, für ihn, für den Club auch. So hat man, ja, über die Außen, also sie brauchten Außen, sie brauchen nach wie vor Dynamik, das haben sie jetzt einigermaßen gelöst, aber halt wirklich mit den absoluten B-Lösungen und mit kleinen Pflastern. Ich hätte gern gesehen, dass er diese Lücken erkennt und sie wirklich stopfen darf.
Forever Rebuilding, der FC Everton. Habe ich irgendwo gelesen, ich glaube im Guardian in einer Saisonvorschau, und ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Wie wirkt es so, als würden die jedes Jahr was ganz Neues machen wollen und jetzt denken sie, sie haben es. Gibt's noch Gewinner? Also wenn, nochmal, ich glaube, so ziemlich alle haben ziemlich gute Dinge gemacht, bei Einzelnen wissen wir es noch nicht. Gibt es vielleicht ein Ist-Gleich, wo du sagst, ja, soweit gut, aber es hat noch was gefehlt. Also mir fällt zum Beispiel City ein, weil logischerweise Jack Grealish ist ein netter Deal, der vielleicht ein bisschen teuer war für das, was er dir zunächst bringt. Okay, aber so ist es nun mal. Das sind die Gesetze des Marktes. Andererseits hast du halt das, was du offensichtlich gesucht hast oder vielleicht auch gar nicht, wissen wir nicht, nicht bekommen in dem Mittelstürmer. Und das schicke ich jetzt direkt mal vorne weg. Ich habe behauptet und ich bin immer noch felsenfest davon ausgegangen, dass es passieren könnte, dass Harry Kane den Verein verlassen wird, also Tottenham. Er hat sich direkt nach unserer letzten Aufnahme dann bei Twitter, glaube ich, war es, gemeldet und verlauten lassen, dass er bei Tottenham bleibt und erfolgreich sein will. Mit denen hätte ich im Leben nicht geglaubt. Sorry, war mein Fehler. Oder was heißt Fehler? War eine Einschätzung, die ich getroffen habe. Die Prügel dafür kassiere ich gerne, weil ich gedacht hätte, dass es hundertprozentig passiert. Und ich war mir noch nicht mal nach dem Statement sicher, ob es nicht doch noch passieren könnte. Ist aber nicht passiert. Das heißt, City hat keinen Stürmer bekommen.
Ja. Ja, ich meine, es gibt schon noch so ein paar Deals, wo man natürlich drüber reden, mit Teams, mit denen man reden kann. Also ich finde, dass Aston Villa es gut gemacht hat. Also mein Jack Grealish ist weg, ja, deswegen glaube ich, wird das ein Ist gleich werden, vielleicht ein bisschen Minus, aber dass du daraus Buendia holst, der ein ähnlicher Spielertyp ist, der dir auch Kreativität gibt, der ja auch gleich getroffen hat gegen Brentford. Dazu Danny Ings, der ja nochmal diese Kreativität, also stell mal, also Ings neben Watkins ist ein Sturmduo, das mir da werde ich schon spitz, ehrlich gesagt, weil das ist schon, der eine ist dieser Rumtreiber, der drumherum läuft, der aber auch einen klasse Abschluss hat. Watkins ist alles, der aus der Luft löst, der alles mit Dynamik löst. Gefällt mir. Leon Bailey dazu, sehr, sehr schnell. Ashley Young, Erfahrung, dazu natürlich auch diese Führungsqualität. Der hat alles gesehen, der hat alles erlebt. Tuanzebe wird auch gleich super gut funktioniert. Also ich mag diese Deals. Also insgesamt, natürlich, Jack Grealish tut einem weh. Aber wenn man dann sagt, das hat man dafür bekommen, finde ich es ehrlich gesagt eigentlich eine ganz gute Lösung. Du bist breiter geworden, du bist tiefer geworden und ich sehe, dass Buendia einen ähnlichen Schritt machen kann, ja, wie Grealish es macht hat. Deswegen gefällt es mir insgesamt.
War auch ja auch nur eine Frage der Zeit, bis es eh passiert.
Auch wenn es nostalgisch natürlich, man sagen muss, ja, ist natürlich schade, dass Jack Grealish weg ist, weil es ist Jack Grealish, klar. Und Aston Villa und dort geboren und aufgewachsen, bla bla bla, kann man alles verstehen, aber trotzdem mag ich diesen Deal, diese Deals echt sehr, sehr gerne. Und also wenn natürlich jetzt Grealish noch dabei wäre, dann wäre es nochmal was anderes. Aber ich finde es insgesamt ein sehr, sehr gutes Business.
Ja, finde ich auch. Und das war ja eh klar, dass er irgendwann mal gehen würde. Und dann ist die Richtung, glaube ich, ganz gut.
Ja, und Southampton muss man auch sagen. Also ja, sie haben Danny Ings verloren. Dann können wir nämlich gleich da, mein nächsten Punkt, sie haben Danny Ings verloren. Sie haben aber mit Armstrong jemanden gefunden, der eigentlich genau dasselbe liefert wie Danny Ings. Vielleicht sogar noch passender für Southampton, weil er, das wusste ich so auch nicht. Der war an den ersten beiden Spieltagen, am dritten Spieltag, weiß ich nicht, wie es dann war er der schnellste Spieler der Liga. Also das ist ein Typ, der unfassbares Tempo hat, dazu kommt. Southampton, glaube ich, hat mit die wenigsten Torschüsse abgegeben. Er hat aber über die Hälfte davon abgegeben. Und das, obwohl er eigentlich mit die wenigsten Ballkontakte hat für Southampton. Das ist ein Typ, der wie gemacht ist für Hasenhüttl. Drauflaufen, Bälle erobern, weg, ihn schicken und sofort Abschluss. Das, glaube ich, kann richtig passen, wie Danny Ings. Der hat einen super Abschluss. Du hast mit Perot jemanden geholt, Linksverteidiger hast du auch gebraucht. Über Livramento werden wir in den nächsten Monaten hundertprozentig noch sprechen. Das wird der Gewinner dieser Saison. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Jeder, der jetzt noch irgendwie was ändern kann in seinem Fantasy-Team, den sofort holen. Das ist ein unglaublicher Rechtsverteidiger. Der ist mit dem Ball überragend, der ist gegen den Ball überragend. Ja, der hat noch ein paar Lücken, wo er mal so nicht mitdenkt, aber das wird Hasenhüttl ihm beibringen. Also ich bin komplett begeistert, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, dass die gutes Business gemacht haben auf ihrem Niveau. Und mit natürlich der Einschränkung, dass man Ings verloren hat, dass man Westergaard verloren hat. Ja, aber
deswegen nur, das ist gleich, weil absolut, sie haben halt wieder abgeben müssen.
Genau, sie haben das abgeben müssen, aber ich glaube, dass dass Westergaard, glaube ich, den hat er sowieso nie so richtig geliebt. Da kriegt er eine Lösung hin. Und deswegen, ich mag das, was sie daraus gemacht haben, mag ich.
Ja, geht mir genauso. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde auch, dass Crystal Palace das gut gemacht hat, weil die zwei, drei Spieler sich gezogen haben, die richtig gut sind. Ich glaube, dass Will Hughes echt helfen kann. Ich mag Gay total gern als Innenverteidiger. Glaube ich, das ist jemand, über den wir noch sprechen werden, auch potenziell als Nationalspieler, und das wird nicht so lange dauern. Gallagher sowieso ist eigentlich ein Spieler, den ich einfach wahnsinnig gerne sehe. Ob der wirklich irgendwann mal der Unterschiedsspieler sein wird, bleibt mal hingestellt. Ich sehe ihn aber gerne. Odson Edouard ist nicht ganz knusprig, glaube ich, aber als Spieler ganz nett. Auch da, glaube ich, hab ich trotzdem gewisse Sorgen. Also es gibt, glaube ich, wir kommen gleich zu den Verlierern. Ein ist gleich, das nehme ich noch und das lege ich auch als Lunte für ein Thema, das wir logischerweise zu vertiefen haben beim aktuellen Tabellenstand. Das ist gleich, würde ich beim Big Spender der Liga setzen, bei Arsenal, weil es noch schwierig zu bewerten ist zu dem Moment. Das heben wir uns auf, das Thema, werden dann vielleicht auch über die Einzelnen sprechen. Tomiyasu ja noch jetzt am Deadline-Day auch nochmal zu Arsenal gegangen, obwohl sie ja schon vorne dran waren, und das, obwohl Ronaldo zu United gegangen ist und die Sancho und Varane in einer Transferperiode geholt haben. So komisch das klingen mag. Weil ich es zu dem Zeitpunkt noch nicht bewerten kann, glaube ich. Mit der Tendenz aber zu Minus, weil irgendwie, also wie könnte man es anders im Moment sehen? Und dann müssen wir zu den Verlierern kommen, und das ist vorneweg gar nicht leicht, einen zu küren, weil die Liga insgesamt wirklich, wirklich gut gearbeitet hat. Wenn es aber, glaube ich, einen Verlierer gibt, dann ist der traditionell fast in Newcastle zu sehen, weil Mike Ashley einfach. Ich glaube, das ist die Erklärung.
Ja, also Willock zu bekommen ist cool, aber auch der hat natürlich seine spielerischen Limits. Trotzdem hat der natürlich einen Run gehabt, der bahnbrechend war, das muss man wirklich sagen. Ich glaube, dass sie deswegen irgendwie das Gefühl hatten, sie müssten ihn holen. Trotzdem ist er ja über einen Ersatzspieler eigentlich nie hinweggekommen, für den jetzt eigentlich 30 Millionen zu holen für einen Joker. Ich weiß nicht. Ja, es heißt immer, er darf kein Geld ausgeben, Steve Bruce, dann haut er aber einen raus. Und dann haben sie Santiago Munoz geholt, David Goal quasi wirklich wahr werden lassen, diesen Film, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Da heißt der Hauptdarsteller ja Santiago Munoz, und jetzt haben sie wirklich einen geholt, der genauso heißt, auch Mexikaner, was total witzig ist. Bin bloß gespannt, wann der zu Real Madrid wechselt. Aber ja, das ist halt so, wer erzählt mir denn bitte, dass da nicht ein bisschen Marketing dabei ist. Also das kann mir keiner erzählen, dass die den geholt haben, weil der so überragend ist, sondern da muss irgendjemand sich gedacht haben, hey, das ist doch auch witzig. Vielleicht haben sie was in ihm gesehen und dann gesagt, komm, das probieren wir jetzt wirklich aus. Aber insgesamt Willock überbezahlt, da kann Arsenal wirklich sagen, cool, gut gemacht, weil sie halt unbedingt diesen Run einfach behalten wollten. Über Newcastle könnte man Bücher schreiben, weiß nicht, also ich bin da nach wie vor auch kein Freund davon. Aber ja, ich kann es auch verstehen, dass du den natürlich haben willst. Der hat dir so viele Punkte gebracht, du hast die Hoffnung, dass er sich wirklich weiterentwickelt, du siehst etwas in ihm, du weißt, er funktioniert, du hast natürlich auch diesen Hype innerhalb der Fans, den Hype innerhalb deines Teams, dann glaube ich, bist du gewillt, den zu behalten, das kann ich verstehen.
Ich wünsche Munoz, dass er David Beckham an der Bar trifft, ehrlich gesagt. Irgendwann, irgendwo, dann bei Madrid. Hot Take, ich weiß, was ich tue, bin Herr meiner Sinne und möchte aber auch Social Media Traffic generieren. Ich nenne Liverpool als leichten Verlierer. Die haben einen guten Kader nach wie vor. Die sind auch sicherlich also wir haben es ja auch in den Kasten so eingeteilt, dass zwei ganz oben stehen. Da bleibe ich auch bei City und Chelsea. Und dann kommt eine Gruppe, die sicherlich jetzt ein leicht führendes Team hat in Manchester United. Vielleicht sogar sind die echt schon auch in between und Liverpool. Und vielleicht sogar auch noch Tottenham, wenn die jetzt wirklich dieses 1-0-Ding da so durchziehen. Ich weiß, Liverpool hat Konaté geholt, damit haben sie auf die Schwäche der vergangenen Saison reagiert, haben jetzt 4 bis 5, wenn man Phillips noch, haben sie ja verlängert, mit dazu zählen will, Innenverteidiger, das haben sie auch schon früh gemacht, für, glaube ich, auch eine ordentliche Summe, das ist ziemlich richtig, was man dafür Konaté überwiesen hat, aber das Ding ist, sie haben einen gehen lassen, der in jedem Spiel gespielt hat, ganz wichtig war, ich verstehe auch, wir kommen gleich nochmal auf die Strategien drauf, warum Liverpool das so macht, wie sie es machen, aber das ändert ja jetzt erstmal nichts an der Tatsache, sie haben einen absoluten Stammspieler und total wichtigen Mann, auch im Mannschaftsgefüge, in Wijnaldum ablösefrei ziehen lassen müssen und dann keinen Ersatz geholt. Mhm. Ja, es mag vielleicht jemanden geben, der intern ersetzt, in Harvey Elliott, aber das ist nicht die Lösung aller Probleme. Und du hast auch Sherdan Shaqiri gehen lassen, der, weiß ich, keine Rolle gespielt hat letzte Saison, aber in der Meistersaison und auch in der Saison davor, Champions-League-Saison, vor allen Dingen in der Champions-League-Saison, in der Champions-League wirklich wichtig war, den du ebenfalls nicht ersetzt hast, den du vielleicht aber ja dann mit Elliott wirklich ersetzt kriegst, weiß ich nicht. Plus, das haben wir auch schon gesehen, Firmino fehlte jetzt, und ist sowieso auf dem absteigenden Ast. Auch das haben wir, glaube ich, schon mal erklärt. Jetzt nicht, was die Torausbeute betrifft, sondern auch alle anderen Werte sinken seit 1,5 Jahren ziemlich konstant. Und ja, du hast Jota, das ist ein guter Mann, aber das war's. Danach kommt nichts mehr. Also es ist mir dünn, zu dünn.
Ja, also genau, das ist genau der Punkt. Also Jürgen Klopp hat ja gesagt, man kann nur das ausgeben, was man einnimmt. Also wenn man kein Geld hat, wie soll man es denn ausgeben? Das finde ich ehrlich gesagt, ja, hat er mit Sicherheit recht. Das stimmt natürlich absolut, kann man immer drüber hängen. Auf der anderen Seite, das hat er auch in dem Jahr gesagt, als sie Virgil van Dijk und alle anderen geholt haben. Also da ist immer so, ich glaube, dass er nicht zufrieden ist damit. Ich glaube, dass er schon noch ganz gern was gehabt hätte, aber nicht zwangsweise. Weil ich glaube, dass er in Curtis Jones jemanden sieht, den er einbauen möchte dort im Mittelfeld. Den hat er immer wieder gebracht letzte Saison. Ich glaube, dass er dem den nächsten Schritt zutraut. Ich glaube, dass er ebenso Harvey Elliott eben diesen Schritt zutraut. Und dann kommt ein Punkt, der natürlich klar ist. Sie haben eine top, top, top erste Elf. Da ist ja wirklich klar, wer spielt. Und das ist halt eben genau das Ding. Wenn du einen Spieler auf dem Niveau holen möchtest, der dir hilft, der vielleicht sogar Stamm spielt, der kostet Geld. Hast du dieses Geld? Willst du es ausgeben? Kannst du es ausgeben? Und natürlich, die Frage ist, jetzt stellen wir uns mal vor, die holen für 60 Millionen irgendeinen Mittelfeldspieler. Das ist die große Frage, setzt er sich dann gleich durch? Setzt du ihn auf die Bank? Ist dann nicht vielleicht der ein oder andere irgendwie sauer, dass er nicht spielt oder dass der Neue nicht spielt? Das heißt, du hast natürlich auf diesem Niveau, auf dem sich Liverpool bewegt, Klopp ist jetzt auch nicht der große Rotationsmeister wie Pep zum Beispiel. Dementsprechend glaube ich, überlegst du es dir gut, ob du da wirklich was machst, außer hilft dir wirklich weiter. Und das haben sie ja einfach nicht gesehen. Trotzdem, und dann sind wir wieder bei meinem Punkt, den ich schon mal gesagt habe, wenn du dir ansiehst, letztes Jahr war bei Liverpool das große Problem die Verletzungsmisere. Ja, ist, dass das regenfallartig die Spieler umfallen, das kann natürlich nicht passieren, das kannst du nicht voraussehen, das geht nicht. Trotzdem, es war so. Ich glaube, dass in der Abwehr das Problem jetzt, das kann natürlich immer wieder passieren. Die haben natürlich jetzt alle Verletzungshistorie. Ich glaube, es ist in der Verteidigung eher nicht mehr das große Problem. Ich sehe es eher jetzt im Mittelfeld, ehrlich gesagt. Weil du hast mit Milner jemanden, der ist nicht mehr der Jüngste. Der hat auch immer mal wieder seine Wehwehchen. Henderson, also es gibt wahrscheinlich keinen verletzungsanfälligeren Mittelfeldspieler als den. Ja. Thiago hat, ich habe es letztes Mal nachgesehen, er hat nur einmal in den letzten 10 Jahren 30 Spiele erreicht. Das war beim FC Bayern in der Bundesliga, ansonsten nicht. Du kannst dasselbe machen für Naby Keita. Ich glaube, der hat wahrscheinlich, der hat unter der Hälfte der Spiele gemacht in den letzten 5 Jahren, an denen er teilnehmen hätte können. Also das ist dasselbe gilt natürlich für Alexander Oxlade-Chamberlain, der wahrscheinlich schon Stammspieler der Nationalmannschaft wäre, wenn er fit wäre, immer. Du hast einfach ein riesengroßes Problem an diesen Spielern. Die Fabinho, der Nächste, die haben alle jetzt Verletzungshistorie. Es kann sein, dass dir im Mittelfeld das wegbricht. Es werden immer konstant, da bin ich mir fast sicher, 2 von denen auf der Verletztenliste sein. Ja. Und dann musst du mit Curtis Jones, dann musst du mit Harvey Elliott. Dass die es haben, dass ich es gerne sehe, dass diese Spieler ihre Chance bekommen, absolut. Die Frage ist halt nur, ob du damit nicht 2-3% halt abgibst im Vergleich zu anderen Mannschaften wie City, wie eben Chelsea, die es ernst meinen. Das ist halt die große Frage. Wie gesagt, nochmal, die erste Elf ist top. Dass du natürlich auf diesem Niveau Geld ausgeben müsstest, absolut verständlich. Dass du einem Jungen eine Chance geben wirst, absolut verständlich. Aber ich sehe schon die Gefahr, die Jürgen Klopp ja immer wieder mit sich gebracht hat, auch bei Dortmund, Verletzungsmisere im Mittelfeld. Das ist etwas, was ich sehe. Und natürlich, wie du es eben sagst, vorne ist es einfach auch nicht breit genug. Ja, du hast einen Jota, den kannst du überall einsetzen, das ist vielleicht der große Vorteil, dass du 4 Spieler hast, die alle jede Position spielen können, dass du kannst immer einen auf der Bank haben, du hast Origi jetzt gehalten, dass du es wenigstens kannst und du kannst schon ein bisschen rumtauschen, aber also hundertprozentig restlos überzeugt bin ich nicht.
Ja, also nochmal, um das zu sagen, also klar, du versuchst zu beheben das Mittelfeld, ich mache es wirklich ganz schnell, damit es kein Liverpool-Schwerpunkt wird, du versuchst das Mittelfeld zu beheben oder denkst vielleicht auch dadurch, dass wir Konaté geholt haben plus die Rückkehrer, muss Fabinho nicht mehr nach hinten, Henderson auch nicht, also denkst du, bist du da vielleicht safe, okay. Und die Kaderdynamik, die Klopp gerne hat, erfordert ja eher so 2-3 Herausforderer, diese Positionen haben dann Elliott und Jones, die nicht unglücklich sind, wenn sie nicht spielen, im Gegenteil, sich voll reinhauen, wenn sie spielen. Soweit, so gut, nichtsdestotrotz und auch nochmal da eine Erklärung und deswegen ist vielleicht das Minus fies, aber das machen wir natürlich ausschließlich, damit ihr euch alle furchtbar aufregt, wie wir es von Liverpool-Anhängerinnen und Anhängern kennen. Es geht, also wir haben gelernt bei der Fenway Sports Group, sie geben nur dann Geld aus, wenn sie es vorher eingenommen haben. War immer so, war auch in der Van Dijk-Saison so, da haben sie viel, viel Transfererlöse gemacht, die dann wirklich reinvestiert, Nummer 1. Nummer 2 ist, der Großteil der Leistungsträger ist auf einem Altersniveau irgendwo zwischen 28 und 30, mussten verlängert werden, haben sie gemacht, kostet alles Geld. Und zwar klar. Minimum, so ein Salah und sowas, die haben ja alle Minimum doppelt bekommen, weil sie sich halt einfach so entwickelt haben.
Alisson.
Das klingt jetzt so, als wäre es ein Vorwurf, es ist natürlich in Wahrheit ein Riesenkompliment an Klopp und Liverpool, wie sie da gearbeitet haben und Michael Edwards, den man immer wieder zu nennen hat. Das ist Punkt Nummer 2. Ich glaube, deshalb, das sind die Punkte, die entscheidenden, wichtigsten aller Punkte, um zu wissen, warum sie so agieren, wie sie agieren. Aber du hast ja auch schon gesagt, Klopp verkauft es gut, weil er es immer so tut. Ganz glücklich ist er, glaube ich, nicht. Und nochmal auch da in den Verkäufen Kompliment. Avoni hat kein Spiel gemacht, viel Geld eingebracht. Ich glaube, 13 waren es am Ende, was ich so aus Berlin gehört habe, was sie wirklich ausgegeben haben für ihn. Insgesamt, Harry Wilson ist endlich weg für auch noch Geld, obwohl du den nie gebraucht hast und so weiter und so weiter. Also da machen sie immer noch nach wie vor ziemlich gutes Business. Das zu Liverpool und einen Verlierer, glaube ich, muss man noch nennen, Jesse Lingard alleine, weil er immer noch bei United spielen muss oder eben nicht spielen muss, weil er nicht drankommen wird und den hätten wir halt einfach, glaube ich, gerne in West Ham gesehen. Gibt noch 2-3, die sitzend geblieben sind, wo wir gehofft hätten, glaube ich, dass die weggehen, aber allen voran natürlich Jesse Lingard, weil er echt Spaß gemacht hat in den letzten Monaten der Saison. So. Da ein Deckel drauf, gleich kommen wir zu Arsenal. Eine Meldung aber, die wir vorher noch machen müssen. Es war klar, dass in der Woche, nachdem es in der Vorwoche ruhig war, alles etwas turbulenter werden wird. Der England Player of the Year ist bekannt gegeben worden und er hat sich sehr gefreut. Calvin Phillips hat den Award bekommen. Richtig, Gedanken dazu?
Ja, es ist ja auch so eine Fairy-Tale-Story. Ich glaube, dass die Engländer sowas immer ganz cool finden, wenn einer von Startup from the Bottom, Now We Here. Ich mag es, weil, wie gesagt, das ist, glaube ich, wenn du mich fragen würdest, sag mir 5 Spieler aus der Premier League, von denen du dir ein Trikot wünschen würdest, dann wäre er einer dieser Spieler. Also ich liebe alles an ihm und also geiler Typ. Auch wenn er nochmal unser Click and Rush Intro nicht sprechen wollte, als wir ihn damals getroffen haben. Aber trotzdem, ich mag einfach alles an ihm und ist einfach ein geiler Typ. Also deswegen, ob man dann jetzt irgendwie sehen muss, ist er der eine, das ist dann eine andere Geschichte, da gibt es mit Sicherheit den anderen, aber es haben sich halt auch wenige andere hervorgetan oder hatten dann halt irgendwann ihre Geschichten bei der EM, die nicht so funktioniert haben. Da muss man schon sagen, bei der EM war ja auch, also ich sehe jetzt auch wirklich keinen, der konstant wirklich auf dem Niveau war. Deswegen, ich finde, das kann man schon machen.
Ja, kann man auch. Sterling jetzt schon verdient, meiner Meinung nach, wenn man die Zahlen also jetzt mal rein das Nationalteam betrachtet.
Aber nicht so konstant halt, finde ich. Also mit
allem drum und dran. Finde ich sogar schon. Also ich habe ja demnächst wieder das England-Länderspiel und sitze gerade über den Zahlen auch. Das wäre eigentlich die richtigere Wahl gewesen, aber ich glaube, solche Preise haben ja auch eine Marketingwirkung irgendwo und man möchte gerne jemanden nehmen, der halt ankommt und der sagt, du kannst alles schaffen, sozusagen. Also es ist nicht falsch, um Himmels Willen. Und
Legend.
Sei auch ihm gewürdigt, einer, der sich aus der zweiten Liga noch damals ja als Zweitligist im Kader war, wirklich in die Stammformation Englands, Vize-Europameister immerhin, reingespielt hat und das alleine ist dann vielleicht auch schon die Auszeichnung wert. So, jetzt wie versprochen, es geht ja gar nicht anders. 3 Spiele, 0 Punkte, 0-9 Tore, mehr Gegentore als abgegebene Torschüsse in der gesamten Saison. Arsenal hat bislang nichts richtig gemacht in der Saison, aber am meisten Geld ausgegeben. Und ich glaube, wir müssen jetzt wahnsinnig strukturiert vorgehen, damit das einigermaßen nachvollziehbar ist, was wir besprechen, auch wenn Teile logischerweise ineinander übergehen. Jetzt mal, lass uns mal die aktuelle Situation rausnehmen, weil sie jetzt wirklich am Ende der Tabelle stehen. Ist das so dramatisch, wie es aussieht, oder ist das nochmal in der Graustufe zu zeichnen?
Ja, also erstens mal natürlich, dass wenn ein Big Six Team Tabellenletzter ist, dann freut das immer ganz England, das ist ja ganz, ganz klar, oder zumindest den Rest Englands. Und dann wird es immer laut. Dementsprechend wird es meistens auch lauter, als eigentlich wirklich dann war. Das ist klar. Aber es waren natürlich auch Spiele dabei, die waren katastrophal. Also gegen Chelsea war es ja dann wenigstens in der zweiten Hälfte okay. Aber gegen City, du hast es ja gemacht, muss es ja wirklich, ich habe ja parallel was anderes in der zweiten Liga kommentiert. Ich habe da nur so Ausschnitte gesehen. Das muss ja wirklich bodenlos gewesen sein. Ich finde aber, dass die beiden Spiele, also wenn du mir sagst, die werden 2 Spiele verlieren gegen Manchester City und gegen Chelsea, dann hätte ich jetzt gesagt, so what, okay. Was ist jetzt der große Deal? Da werden andere verlieren, da werden fast alle in der Liga verlieren. Das ist jetzt nicht das Problem, das ist eher dem Spielplan geschuldet. Aber dass du gegen Brentford am ersten Spieltag verlierst, 0-2 mit diesem Auftritt, ich habe das letztens gesagt, genauso, also als ob du in einem neuen Niederlagenserie drin wärst. Total verunsichert am ersten Spieltag schon, total verunsichert, überhaupt keine Körperspannung, immer wieder so, hat man das Gefühl gehabt, die suchen die Kameras so quasi, verstecken sich vor den Kameras, bitte nehmt mich nicht auf, das geht halt nicht. Und dann kommt eben dazu, ja, was du eben gerade gesagt hast, dass sie halt offensiv wirklich, also das hat ja mit Fußball nichts zu tun. Und insgesamt bin ich da halt wirklich total enttäuscht, was das betrifft. Hätte schon gedacht, als ich Ben White gelesen habe, dass der kommt, dachte ich mir, wow, ey, nicht schlecht. Aber ja, also insgesamt ist die Situation halt nach wie vor so, dass auf dem Feld ein Problem ist, aber das habe ich mit Chris McCarthy gestern auch auf Sendung besprochen bei Sky. Und das ist ja dann, glaube ich, da werden wir dann auch gleich dazu kommen. Abseits des Feldes ist ja genauso viel los. Und das ist halt das große Problem, dass in diesem Verein einfach momentan nur Unruhe ist.
Ja, also nochmal ganz kurz zur sportlichen Aktualität. Also das ist Manchester City, es lief blöd, weil du einen Platzverweis bekommen hast mit Granit Xhaka, der sich das einfach nur wieder sparen muss. Und also das ist wirklich wie ein Klassiker. Er meint es ganz gut und er ist der einzige Aggressor in diesem Mittelfeld gewesen, das offensiv und spielfreudig aufgestellt war. Kann man jetzt eh drüber diskutieren. Das sind ja so Sachen, die man Arteta vorwirft, hier und da auch verständlicherweise. Ich war jetzt auch nicht ganz frei von Vorwürfen, so wie er es gemacht hat. Du spielst, also gerade als wir dachten, die Viererkette ist on vogue und alles andere ist vorbei, spielt er wieder Fünferkette und keiner auf dem Platz wusste, wie sie zu spielen ist noch. Keiner. Kein einziger hat irgendwas richtig gemacht an dem ganzen Tag. Dann kommt Xhaka mit dazu, als einziger richtig sichtbar angefressener Spieler gegen den Ball. Der ist dann zu angefressen, macht gar nicht Xhaka-Sachen, kriegt rot, ist raus. Dann spielst du zu 10 gegen ein gut aufgelegtes City und wirst echt einfach zerfieselt. Lief blöd und ist aber trotzdem nicht zu entschuldigen. Geht nicht so. Und dann hast du einige Spieler auch drin, die einfach nicht gut genug sind für Arsenal. Arteta macht manchmal Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Man sieht ihm an, dass er, glaube ich, für sich selbst auch noch nicht genau weiß, manchmal, wie geht er mit solchen Situationen um. Hat er dann danach den Satz gesprochen, jeder muss in den Spiegel schauen, sollte mal bei sich anfangen. Finde ich, trägt nach außen auch einen unguten Teil dazu bei, auch jetzt nach solchen Niederlagen, dass er es jetzt so leicht von sich wegschiebt. Auch wenn er grundsätzlich, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, ich habe nochmal mit einem der Beatwriter vom Athletic gesprochen im Vorfeld, die Krönkes neigen nicht dazu, ihn jetzt zu entlassen, der ist safe. Also da wird nichts passieren, was man unter anderem daran sehen kann, dass er am Deadline Day jetzt nochmal viel Geld ausgeben durfte für einen Spieler, den gemeinhin niemand kennt, aber von dem er denkt, dass er richtig ist, und der genau in diese, man kann nämlich ein Muster erkennen bei den gekauften Spielern, sehen, dass er, also na, die gehen mit ihm mit und er ist beschützt von den Autoritäten dort, also da wird erstmal nichts passieren, außer die verlieren jetzt logischerweise im September wieder alle Spiele mit 0 zu 9 Toren oder so, dann müsste man.
War es nicht unlogisch
momentan. Aber das jetzt mal zur rein sportlichen Aktualität, dass da einzelne Spieler jetzt vielleicht noch nicht angekommen sind, White hat ja noch gar nicht gespielt beispielsweise, Ramsdale hat soweit ganz gut ausgesehen, Lokonga
war schon gespielt, gegen Brighton hat er gespielt.
Ja, gegen Brentford, ja, aber also jetzt noch nicht mit Covid, mal sehen, wie es ihm dabei geht. Dann Aubameyang jetzt zweimal gespielt in der Saison, einmal davon hat er quasi nur anwesend gewirkt. Lacazette, also das darf man ja auch nicht vergessen, auch wenn man mal die zentrale Achse sich anschaut, White hat eben gefehlt, der stärkste Innenverteidiger, Gabriel, der zweitstärkste, vermeintlich kann man auch mischen, wie auch immer, haben gefehlt, Thomas auch, damit fehlt dir die defensive Leistungsachse schon mal, vorne drin haben die Topspieler sind entweder spät wiedergekommen in Ødegaard, plus dann hast du diese Xhaka-Sache mit drin und Aubameyang, Lacazette sind entweder nicht gewollt, beide, oder nicht fit, weil sie eben Teile der Vorbereitung verpasst haben wegen Covid und so weiter. Also da gibt es, glaube ich, Entschuldigungen. Trotzdem sieht man, es kristallisiert sich eine Mannschaft raus, so wie er es gerne hätte. Und jetzt können wir vielleicht auf die Transfers ganz kurz mal kommen. Viel, viel Geld ausgegeben in Spieler, die allesamt unter 23 sind. Ich glaube, oder ich weiß gar nicht, Tomiyasu ist, glaube ich, auch 23, 22, die mehrheitlich entwicklungsfähig sind und vor allen Dingen Fußballerisches mitbringen. Das ist, glaube ich, das, was man erkennen kann. Also einerseits wirkt es so, als wäre ganz Arsenal ein Flickenteppich und es sind viele versuchte Stilrichtungen im Kader. Andererseits fände ich das einen gemeinen Vorwurf, ob dieser Transferperiode, weil man schon irgendwie sieht, okay, in diese Richtung scheint es zu gehen.
Ja, grundsätzlich sehe ich es auch so. Also ja, ich kann natürlich verstehen, dass du versuchst, auch Talent wieder aufzuladen. Das hatten sie ja Ewigkeiten nicht. Auf der anderen Seite hast du auch in der Academy ein paar Typen, die du dann nicht spielen lässt. Das ist immer so. Ich weiß nicht, mir ist es irgendwie ein bisschen zu... Ja, ich verstehe das auch, dass du sagst, wie du eben sagst, dass er das Spieler nimmt, die irgendwie in sein System passen und natürlich einen Ødegaard halten willst, so wie er gespielt hat. Der ist 22, warum sollst du das nicht machen? Hast ihn verhältnismäßig günstig bekommen. Ich kann es alles irgendwo verstehen und irgendwie kann ich es trotzdem nicht verstehen, weil du einfach natürlich mit diesen Spielern, so wie du es jetzt machst, einfach halt einen Schritt ins Mittelfeld machst. Und eben, natürlich, das musst du wahrscheinlich auch, weil du nicht
bist mehr...
Du ja auch. Genau, ja klar, aber du bist halt nicht mehr der Große, aber das tut natürlich schon irgendwo weh. Du Ben White, dachte ich mir wirklich, oh, geiler Transfer, super, Ødegaard auch, aber für einen zweiten Torwart 30 Millionen ausgeben, bin ich einfach kein Freund davon. Mit Tavares hast du jemanden geholt, für den gibst du fast 10 Millionen aus, der im Endeffekt Backup sein wird. Ja, okay, vielleicht hat der Upside, sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, jetzt auch schon 21, also die großen Schritte machen wird, so meine ich. Insgesamt, ich weiß es nicht, also mir fehlt einfach nach wie vor das große Ganze und selbst wenn die alle funktionieren, theoretisch, ich sehe trotzdem das Konstrukt aktuell nicht funktionierend, ehrlich gesagt. Und das ist ja das große Problem. Er kam, hat erstmal versucht, Defensive zu stabilisieren. Plötzlich war Arsenal am Anfang der letzten Saison das beste Defensivteam der Liga. Wenigste Gegentore nach, gab 20 Spieltagen oder so, ich weiß nicht genau. Das ist etwas, das, glaube ich, hat man in Nord-London seit 77 Jahren nicht mehr gehört. Also unter Arsene Wenger, glaube ich, gab es das nicht quasi. Ja, Vielleicht in der Invincible-Saison, aber ich glaube nicht mal da. Das heißt... Okay, cool. Du hast plötzlich, ich habe das Gefühl gehabt, okay, er hat verstanden, wir müssen zunächst erstmal das, was bei uns die Löcher sind, müssen wir flicken. Das verstehe ich. Dann hat man, ist ja logisch, was passieren muss. Du musst versuchen, auf diesem System etwas aufzubauen, was dann auch noch Offensive generiert wird. Das haben sie überhaupt nicht hinbekommen. Das hat er dann versucht, indem er einfach dann diese Fünferkette wieder aufbricht und dann plötzlich wieder mit der Viererkette spielen lässt. Und plötzlich war ein wenig mehr Offensive da, aber halt in der Defensive wieder komplett die Lücke. Und das ist dieses Problem, das er nach wie vor hat, weil du hast jetzt beides wieder offen. Die Defensive ist komplett offen und du kriegst es überhaupt nicht hin, etwas Offensives zu zimmern. Und das ist ja das große Problem. Zum Beispiel, wenn man sich das mal ansieht, Southampton zum Beispiel. Die haben einen Kader, der ist 77.000% schlechter als der FC Arsenal. Und zwar mit Sicherheit. Und trotzdem erkenne ich ein klares Konstrukt. Er weiß, er hat nicht die großen Spieler, Ralf Hasenhüttl, lässt aber die genau so zielgerichtet drauflaufen wie die Verrückten, dass sie natürlich in manchen Spielen offen sein werden, in manchen Spielen aber auch wirklich den Gegner so erdrücken, dass sie Punkte holen. Und dann ist es halt 50-50, dann holen sie halt nicht logischerweise die 100 Punkte, sondern vielleicht 40 Punkte und das reicht ihnen, um drin zu bleiben. Und bei Arsenal sehe ich das nicht. Ich sehe weder ein Offensivteam noch ein Defensivteam. Das ist einfach so mal so und kurioserweise immer in den falschen Zeitpunkten das Falsche. Und das ist irgendwie das, wo ich langsam irgendwo das Gefühl habe, es wird nicht mehr. Plus, und das ist ja dann wirklich absolutes Armutszeugnis, ich sehe nicht mal Einsatz, ich sehe nicht mal Wille, ich sehe eigentlich nur Spieler, die sich ständig gegenseitig anschauen, so quasi, das war deine Schuld, das war nicht meine Schuld, ich kann nichts dafür. Ja, wir sprechen über den dritten Spieltag. Ja, wir sprechen nach Chelsea und nach Man City. Absolut klar. Jetzt kommen Spiele, die sind eher wieder Ding. Ich weiß gar nicht, wir haben es gestern gesagt, ja, Burnley ist der nächste Gegner, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau, müssen wir es gleich mal schauen. Die nächsten Gegner sind auf jeden Fall machbarer. Und das sind die Spiele, die sie, Chris hat es gestern auf Sendung gesagt, das sind Spiele, die sie dann einfach gewinnen müssen. Norwich, Burnley, genau. Dann kommt Tottenham, das ist natürlich schwierig, aber dann Brighton, Crystal Palace. Jetzt kommen die Wochen, die wirklich interessant werden für Arsenal und die uns definieren werden, wo sie hingehören. Und das ist halt, glaube ich, genau der Punkt. Also Tottenham wird nochmal schwierig, glaube ich. Gerade auch, also dieses Nuno-Team liegt denen gar nicht. Da bin ich mir ganz sicher, das liegt denen überhaupt nicht. Und ja, dann werden wir mehr wissen, wo sie hingehören. Aber aktuell, das ist ja noch ein Punkt, der noch dazukommt, abseits des Platzes, was ich mal angesprochen habe, du hast ja abseits des Platzes auch nur Ärger. Es sind Leute, die nicht verantwortlich sind, es sind Leute, die dann wieder verantwortlich sind, dann hörst du ein Endly Maitland Niles, der sich öffentlich beschwert, du hast ja nur Nebenkriegsschauplätze mit den Besitzern, plötzlich ist der wieder im Stadion, dann wieder nicht, du hast nur Ärger rundherum und das, glaube ich, kommt dann auch noch dazu und das hilft dann auch keinem.
Also ich bleibe noch mal ganz kurz in der Spur, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist, sonst verlieren wir uns. Das dreckige Geheimnis Arsenals ist, also Callum Chambers ist eins, weil er einfach nicht gut genug ist. Und das zweite ist, auf der Abgangsseite zu finden, weil sie es eben nicht schaffen. Sie kriegen die Leute nicht los. Sie haben diese ganzen Vielverdiener, unzufriedenen Leute im Kader. Maitland Niles als Beispiel, der noch dazu im Zentrum eingesetzt wird, obwohl er klipp und klar sagt, er möchte außen spielen und jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal offen sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte weg. Dann hast du Kolasinac, verdient echt schäbig viel Geld für das, was er leistet. Ich will ihm nicht zu nahe treten. Das war damals, hatte man gedacht, das kann irgendwie funktionieren. So wie man generell gedacht hat, bei unter Arsene Wenger, man kann das große Gehalt raushauen, weil man einfach nicht rebuilden will, sondern dranbleiben möchte. Da hat man ein paar Fehleinschätzungen getroffen. Unter denen leidet man jetzt. Und du kriegst halt gar kein Geld für diese Leute. Willock ist der Einzige, für den sie es verdient haben. Und wenn wir mal überlegen, wie Arsenal früher verkauft hat, welche Exporte die als Weltmeister getätigt haben. Unglaublich. Und jetzt hast du Torreira wieder einfach nur verschenkt, Bellerin wieder nur verschenkt, nicht mal eine Million gekriegt. Dann hattest du ja noch zumindest gehofft, dass dir irgendjemand für Kolasinac vielleicht noch 500.000 überweist oder so.
Guendouzi.
Guendouzi ist ein Beispiel. Dann, okay, dann, also Reece Nelson ist schon wieder weiterverliehen in der Hoffnung, dass irgendwann mal jemand Geld für ihn bezahlen will. Saliba ist bis heute frech. Warum man den überhaupt verpflichtet hat, ist vielleicht auch dem Jungen gegenüber echt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht genauer, warum es so ist, wie es ist, aber es ist ihm gegenüber unfair. Und da ist natürlich wahnsinnig viel Geld begraben. Sie haben eine Anleihe genommen, um eine Anleihe zu zahlen, was auch schon zeigt, dass sie sowieso Probleme haben. Und dann kaufen sie, und das ist halt den Fans gegenüber wahnsinnig schwierig zu vertreten. Dann kaufen sie aber einen Torhüter, der Ersatzspieler ist in dem Kader, in dem du ausschließlich Bedarf hast, für 30 Millionen. Man kann das verstehen und das mag vielleicht Longterm einer sein, wo wir vielleicht in 3 Jahren hier sitzen und sagen, siehste, hat alles funktioniert. Vielleicht verkaufen sie auch Bernd Leno im nächsten Fenster für 50 Millionen, weil der irgendwann auch sagt, ich gebe euch doch nicht die besten Jahre meines Lebens für den Käse hier. Aber
ich glaube, kurzer Einwurf, da hat Chris McCarthy komplett recht gehabt. Ich sehe eine Welt, in der Ramsdale um Weihnachten rum die Nummer 1 wird.
Ja, sowieso.
Und jetzt pass auf. Und dann hast du Leno aber verbrannt. Weil jetzt kriegst du vielleicht 40 Millionen für den, weil der Stammtorhüter bei Arsenal so gute Werte hat. Aber wenn der mal Bankspieler ist, und das wird so kommen.
Ja.
Wenn du Bankspieler, der wird Bankspieler werden und dann wirst du ihn für 12 Millionen irgendwie an, ich weiß nicht wen,
der Union
Berlin verkaufen oder irgendwie sowas.
Der wird erstmal verliehen für 2 Jahre, bis er dann 34 ist, einen zweiten Kreuzbandriss aus Versehen. Also glaube ich auch.
Und das ist genau Arsenal in der Nutshell, weil du es einfach nicht schaffst, eben wie du sagst, was zu generieren, sondern du verschenkst.
Also nochmal, auch die Konstellation ist eine ganz interessante. Du hast auf der einen Seite jemanden, und das muss so sein, die Grünkes sind bei Arteta, sind sie. Und die Grünkes, das hat uns ja per Mertesacker auch in zwei, drei Halbsätzen verraten, sind sehr viel mehr hands-on, als man draußen denkt. Das heißt, zumindest nach innen wirken sie offenbar. Wenn Mertesacker arbeitet da, der wird jetzt auch nichts gegen seine Arbeitgeber vermutlich ganz Schlechtes sagen, aber das hat er mir auch schon mal abseits bestätigt. Das ist nicht so mies, wie man denkt, dass es ist, auch wenn Arsenal-Fans ziemlich sicher jetzt sagen werden, ja. Und ich kann es sogar verstehen, dass sie das tun. Aber sie haben natürlich einen technischen Direktor in Idu, hinter dem man, glaube ich, mehr als nur ein Fragezeichen setzen kann, ob seine Vernetzung und auch ob der ist ja ebenfalls brutal unerfahren, genauso wie Arteta. Das heißt, du hast die sportliche Doppelspitze, die keine Ahnung hat, was sie da tun und eigentlich noch im Job lernen. Passt dann vielleicht irgendwie zur Mannschaft. Andererseits hast du dann diese Egos zu handeln. Und er ist ja, das muss man ja auch sagen, er ist ja dann Arteta brutal rücksichtslos gegenüber solchen Leuten. Das muss man ja auch sagen. Also er gibt ja dann beispielsweise Leute weg, wie also, oder hätte er gerne Lacazette zum Beispiel abrasiert, obwohl der Kader so jemanden durchaus vertragen kann. Also das ist das Erstaunliche an diesem ganzen Konstrukt Arsenal, dass man, glaube ich, irgendwie auch gar nicht so richtig weiß. Einerseits ist das ein Vorteil, dass nicht viel gesprochen wird, andererseits ist es halt, glaube ich, für Zusehende, die jetzt mehrheitlich Arsenal halt als Arsenal kennen, und es ist nicht mehr The Arsenal, es ist nur noch Arsenal. Und das ist denen, glaube ich, wahnsinnig schwierig zu verkaufen. Das ist inzwischen ein ambitionierter Mittelfeldclub, nicht mehr und nicht weniger.
Ja, aber man merkt ja, wie es brodelt. Also ich meine, das ist ja der Punkt, das ist ja irgendwo, klar, die haben natürlich den Traum, da irgendwie wieder oben reinzurücken, aber ich sehe halt einfach nur, dass Lücken gestopft werden und halt einfach nicht versucht wird, ja, jetzt wird es wieder so ein bisschen gemacht, aber die große Upside sehe ich bei diesen Spielern jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Deswegen, ich glaube, dass man da sich wirklich langfristig verabschieden muss. Ich persönlich sehe nach wie vor, wie ich es eben angedeutet habe, rundherum viel zu viele Baustellen. Du hast nur Ärger. Edus Frau, die den Fans den Mittelfinger zeigt nach zwei Spieltagen. Das sind solche Sachen, ich weiß nicht. Also ich glaube, dass da ist momentan so viel im Argen. Das ist so Druck auf dieser Mannschaft, so viel Druck auf dem Trainer, so viel Druck auf den Spielern, dass die gar nicht funktionieren können auch irgendwo. Und zum Beispiel, ja, ich glaube, gibt diese Mannschaft einem Graham Potter in Brighton, dann glaube ich, könnten sich die entwickeln, da kann was aufgebaut werden, da kann was florieren, bin ich mir ziemlich sicher. Aber so halt nicht, weil du halt einfach nur Ärger hast, nur Druck hast, alle schauen auf dich. Du weißt natürlich auch diesen Druck, den merkst du ja. Und die Erwartungen sind, selbst wenn du, das ist ja auch das große Problem, wenn Brighton sagt, wir wollen Achter werden, sagen alle, ja und jetzt, das interessiert keinen Menschen, das ist nicht mal eine Meldung. Wenn Arsenal sagt, wir wollen Achter werden, dann wäre das ja eigentlich eine ordentliche Saison für den Kader. Theoretisch. Siebter, Achter, glaube ich, wäre okay. Wenn du aber das sagst, das hört ja gar keiner, sondern alle erwarten von dir, dass du Vierter wirst. Und das geht aber gar nicht. Und dementsprechend ist da ja allein schon mal irgendwo eine Kluft, die du niemals schließen kannst zwischen Erwartungen und dem, was du eigentlich hast. Weil du möchtest ja jetzt, sieht man ja, die Neuzugänge sind 23, 22, 21. Das ist doch klar, was das heißt. Das ist Rebuild sein Vater. Und zwar absolut. Die wollen junge Spieler einbauen, die nicht unbedingt die teuersten sind, sondern eher vielleicht mit Upside kommen, vielleicht zum Lokonga spielen lassen, in der Hoffnung, dass man aus den 17 Millionen nächstes Jahr 47 macht, weil City sich in den verliebt oder keine Ahnung wer. Das ist ja genau das Ziel. Und das dauert aber. Diese Mannschaft wird nicht Vierter werden. Also da muss schon wirklich riesig was passieren. Die Fans erwarten es aber. Ganz überspitzt, Rang 4 wird, glaube ich, jetzt keiner erwarten.
Aber ich glaube, das ist das große Problem.
Ja, aber Rang 6
verlangt man auch im Verein. Also,
ja,
was ich jetzt genau, so höre, sie denken, und sie, also ich meine, Ramsdales Verpflichtung ist ja ein Vorgreifen auf das nächste Jahr, in dem sie denken, dass sie in der Europa League Minimum spielen. Und ich habe es im Rasenfunk schon mal gesagt und dabei bleibe ich auch. Und das hängt jetzt, also da sind ein paar gute Fußballer dabei und die werden sich auch entwickeln. Und ich traue, also Arteta ist sachverständig, daran habe ich keinen Zweifel. Ob er es immer richtig rüberbringt, daran habe ich inzwischen große Zweifel. Aber ich bleibe dabei, Platz 8 zum dritten Mal in Folge zu matchen oder vielleicht zu verbessern, das halte ich für wahnsinnig schwierig, weil es Teams gibt, die cleverer sind als Arsenal und im Moment einfach besser. Und das ist das, was ich habe. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, es gab auch Teams wie Chelsea, wie Liverpool, die sich mal europäische Sabbatjahre gegönnt haben und danach als Meister zurückgekommen sind. Vielleicht ist das eine Hoffnung und die andere mag sein, dass Barcelona als Beispiel noch wirrer durch die Gegend irrt im Moment auf der Suche, Dinge zu tun. Aber die Prognose ist nicht so positiv für Arsenal, muss ich echt tatsächlich sagen. Vielleicht ist es genau das, was es jetzt sein muss, damit sich alle mal einkriegen und die wirklich in Ruhe arbeiten können und dürfen. Und dann sind Niederlagen mit drin, solche Niederlagen in der Art und Weise wie gegen City, die darf es aber nicht geben. Weil, nochmal, ja, Anfang Edus Zeit, aber Artetas Zeit, haben die 0-0s gegen die wenigstens erpresst und zumindest einen defensiven Masterplan gehabt. Aber nichts davon ist mehr
Community übrig. Community Shield, FA Cup Finale. Das sind solche Spiele, wo ich wirklich gedacht habe, weg von diesem Arsenal-Wenger-Ball, sondern eher hin zu Ergebnisse. Und damals dachte ich mir, das wird mit Sicherheit für den einen oder anderen Arsenal-Fan ein Kulturschock sein, aber die werden sich wahrscheinlich diesen umgestülpten Verein irgendwann mal annähern, emotional, weil sie sagen, wir gewinnen. Und das ist halt genau der Punkt, dass du das jetzt auch nicht mehr tust. Du machst weder A noch B. Und dann kommt eben eine Sache dazu. 5 der Big Six sind diese Saison sowas von on point. Das heißt, an denen kommst du nicht vorbei. Das heißt, maximal ist dann 6 drin, da bin ich mir ziemlich sicher. Und dann sind aber noch die Evertons, die Leicesters, die Aston Villas, die es momentan besser machen als du. Brighton, du kannst ja dann wirklich anfangen, die allesamt ein Konstrukt haben, die sagen, wir halten unseren Teil der Abmachung. Bei Arsenal habe ich das Gefühl, die sind mal witzig und mal ist es ein richtiger Rohrkrepierer. Und das ist natürlich einfach nicht das, was du willst. Dementsprechend, also wenn ich Geld hätte und ich könnte setzen, also Uli, ich frage dich wirklich, wenn ich dir jetzt 20 Euro gebe und sag dir, mach 50 draus, würdest du auf Sieg Arsenal setzen? Dann würdest du sagen, also da gibt's sicherere Wetten, weil die könnten auch einen Tag haben, wo buh. Deswegen, ich vertraue tue ich dieser Mannschaft nicht. Und nee, das ist halt das große Ding.
Nee, gar nicht. Also überhaupt gar nicht. Und aus guten Gründen. Und nochmal, vielleicht ist es auch zu dem Zeitpunkt so, wie es ist. Okay, im Moment sind sie Schlusslicht der Liga und sind damit auch für heute unser Schluss, weil die Stunde ist schon wieder durch. Das war klar, dass das eine Herausforderung wird, all das in eine Stunde zu bekommen. Kurz überziehe ich aber noch, weil wir uns, glaube ich, noch einmal erstens Richtung Länderspielpause erkenntlich zeigen müssen und vor allen Dingen Danke sagen müssen an diejenigen, die unterstützen. Es sind nochmal, ich glaube, 5 Patrone dazugekommen bei Patreon selbst, die uns jetzt monatlich folgen. Vielen Dank. Ich habe auch denen, ich hoffe, ich habe wirklich auch alle erwischt, schon im Namen des ganzen Teams eine E-Mail geschickt. Und dann haben wir nochmal 2, die über PayPal sehr großzügig gespendet haben. Ich glaube, Simon, müssen wir noch einmal ein Dankeschön rüber senden. Der haut echt die Fuffis in den Club rein. Das ist richtig cool. Vielen, vielen Dank, Simon. Wissen wir sehr zu schätzen. Auch dir habe ich schon geschrieben im Namen des Teams. Ihr alle, die ihr aber spendet, vielen Dank. Jeder Euro hilft und wir haben immer gesagt, jeder so viel wie er kann. Jeder Euro hilft tatsächlich, damit wir gewisse Dinge voranbringen können, den Podcast hier machen können, obwohl einfach zwischendrin die Termine schon wieder zwicken. Und ihr sollt natürlich auch logischerweise was davon haben. Schickt uns gerne Fragen über all die Kanäle, auf denen ihr uns erreicht. clickandrush@gmail.com zum Beispiel für den Fragen-Podcast, den wir jetzt in der Länderspielpause für euch aufzeichnen werden. Ein paar andere Sachen auch schon wieder in der Pipeline, unter anderem in Sachen Kleinigkeit, T-Shirt-Kollektion und so weiter. Also wenn ihr Fragen habt für nächste Woche, wahrscheinlich dann den Dienstag, weil Donnerstag gibt es ganz wichtige Dinge zu tun im Hebelhause, dann lasst uns das gerne wissen, dann nehmen wir das mit auf. Ihr seid also dran für nächste Woche, was die Umsetzung der Sendung betrifft.
Genau, schreibt das einfach bei Instagram, dürft mich auch anschreiben bei Instagram, das machen die meisten, dass sie einfach mich suchen, mir schreiben, Joachim Hebel oder auch eben bei Click and Rush bei Instagram, da sind wir eigentlich immer, Uli hat mittlerweile auch Instagram darüber, dementsprechend da geht's immer, ansonsten ihr findet uns ja sowieso überall bei Twitter, egal wo, und würde uns natürlich freuen und dann war's eigentlich auch schon wieder für diese Episode. Ein Tipp noch, hört das neue Kanye West Album an, es ist großartig, ich mache den ganzen Tag nichts anderes. Da habt ihr was zu hören, wenn dieser Podcast vorbei ist. Also, wir hören uns, wir sehen uns, bis bald und was sagen wir als letztes? Cheers oder so. Cheers, Mate.
Nee, weil das ist ja das, was ich mit Terminnot gemeint habe.
Cheers, Mate. Das machen wir so. Ciao.